sagen wir mal, die Perspektive ziemlich schlecht aussah, aus eigener Kraft irgendwas Gutes zu bewirken. So, das heißt, eigentlich hätte ich denn vor dem Ende abgebrochen, dann wäre es eigentlich echt ein Frust. Dann hätten wir kollektiv sagen, wisst ihr was, lasst uns alle Selbstmord begehen, das bringt eigentlich eh nichts. Wenn nicht einer uns begnadigen würde, trotz unserer Schuld, unserer Verfehlung, all unserer Anstrengung, gut zu sein und es doch nicht sein zu können. Und da haben wir letztes Mal geendet, dass wir ein Leben ergreifen dürfen, das aus der Gnade Gottes ist. Das ist so unfassbar großartig, wo ich denke, also ich freue mich und ich fieber auch schon auf die Weltmeisterschaft hin. Und ich bete, dass nicht die Brasilianer und nicht die Italiener und nicht die Spanier und nicht die Franzosen Weltmeister werden, sondern Ghana. Nee, also ihr wisst ja. Und doch merken wir, also habe ich so in meiner eigenen Wahrnehmung realisiert, dass ich mit einer Erwartungshaltung, Begeisterung so auf diese WM zugehe, die muss nicht jeder teilen, das respektiere ich völlig okay. Das musst du mal mit deinem Schöpfer ausmachen. Dass meine Begeisterung dafür relativ hoch ist, stellt euch vor, also wie mir das wohl gehen würde, wenn wir nach 24 Jahren endlich mal wieder Weltmeister werden und dann aber ich solche grundlegenden Wahrheiten wie ich, der ich Sünder bin, bin begnadigt von Jesus durch Jesus Christus und kann Gott dem Vater begegnen auf Ewigkeit, das nehme ich so zur Kenntnis und ja gut, danke, nächstes Thema. Merkt ihr was? Ja, also jetzt reite doch da nicht so drauf rum, aber wir werden Weltmeister. Also wo ist die Relation richtig, wenn wir schon wir Menschen für sowas Banales wie die wichtigste Nebensache der Welt schon so viel Begeisterung haben, wie viel mehr für die Gnade, die uns zuteil wird. Heute möchte ich weitermachen und es geht im zweiten Teil darum, befreit leben. Befreit leben. Und mir sind so viele Gedanken gekommen zu diesem Thema, befreit leben. Und ich glaube, eins, womit ich erstmal anfangen möchte, das ist so die Regierungserklärung Jesu. Bevor er so seinen Dienst oder seinen Dienst begonnen hat, er mit einer Regierungserklärung. Ist in Lukas Kapitel 4 nachzulesen. Lukas Kapitel 4, da möchte ich die Verse 18 und 19 lesen. Ist so, Jesus ist noch nicht wirklich in Aktion gewesen, kam in eine Synagoge, wurde aufgefordert, die Schriftrolle zu nehmen, hat sich Jesaja geben lassen. Und dann liest er folgende Verse. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Was für ein Wahlprogramm, was für eine Regierungserklärung. Also, wir haben begriffen, aus eigener Leistung, eigener Kraft können wir nicht dem Gericht Gottes entkommen, sondern dass wir die Möglichkeit haben, an Christus zu glauben und dass er für unsere Schuld gestorben ist, als ein Leben nicht aus eigener Leistung, sondern aus der Gnade. Jesus sagt, er wurde gesandt. Er wurde gesandt, erstens, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Ich dachte mir, wie krass, wie sich das so anfühlen muss. Da bist du arm und mittellos und dann sagt jemand, hey, ich habe eine tolle Nachricht für dich. Jesus ist für deine Sünden gestorben, dass du Leben, Ewigkeit hast. Und dann sagt er, und was ist jetzt mit mir? Was kann ich davon runterbeißen? Macht es mein Leben besser? jetzt so ganz merklich, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Den Gefangenen zu verkünden, zweitens, dass sie freigelassen werden. Es kommt dann eben bei Unterdrückten, dass sie befreit werden. Dieses freigelassen werden und dass sie befreit werden, das deutet darauf hin, dass es ein Prozess sein wird. Oh, haben wir eigentlich irgendjemanden, der ein bisschen Englisch sprechen kann? Wir haben, ja, okay. Hello, God bless you. Okay, ich fange nochmal von vorne an, damit Sie es auch über... Also, guten Morgen, ihr lieben Geschwister. Jesus wurde gesandt, den Armen die gute Botschaft zu verkünden, Gefangene freigelassen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Das deutet darauf hin, dass es ein Prozess sein wird. Das heißt nicht so Schalter umklicken, jetzt ist alles anders, sondern dass es ein Prozess sein wird, in dem wir drin sein werden. Jeden Tag neu entscheiden, ob ich diesen Prozess des Freigelassens werde auch ergreife. Und den Blinden, dass sie sehen, und da geht's jetzt nicht drum um die medizinisch diagnostiziert Blinden, sondern es geht um die Situation, wo ich doch merk, ich hab's geil gesehen, ich hab's geil erkannt, war mir nicht bewusst, Tomate auf den Augen. Eine der größten Befreiungsaktionen in der Bibel ist die Befreiung des Volkes Gottes aus der Sklaverei in Ägypten. Viele, die von Kind an in irgendwelchen Gemeinden, in irgendwelche Kinderstunden gezerrt wurden, die kennen die Storys rauf und runter mit Mose und mit Pharao und mit den Plagen und bis der Pharao endlich die Leute ziehen, das Volk ziehen ließ und ihnen dann doch nachjagte und dann sind Probleme eins nach dem anderen. Das Volk Israel litt so schwer unter der Sklaverei, dass sie irgendwann anfingen, Gott anzuflehen und um Befreiung zu bitten. Wie groß muss der Leidensdruck bei dir sein, um dich an dem Strohhalm Gottes festzuklammern? Wie oft sind wir noch so in einer, ist jetzt nicht wirklich bequem, aber das schaffe ich schon irgendwie. Wie groß muss dieser Leidensdruck sein, muss der bei dir sein? Und bei denen war ziemlich beschwerlich und aussichtslos. Sich vorstellen, 400 Jahre in Ägypten leben hieß 400 Jahre in Sklaverei. Da wurden Menschen in Sklaverei hineingeboren und sie sind in Sklaverei gestorben. Was für eine Dramatik. Und das über Generationen. Wenn wir von ausgehen, die Generationen sind ungefähr 25 oder 30 Jahre, dann sind es ja 8 Generationen. Wir kennen nichts anderes. So ist es halt. Aber der Druck war so groß. Die Willkür des Pharaos, die Willkür, ganz praktisch der Aufseher, die war so groß, dass sie irgendwann angefangen haben, zu Gott zu schreien, zu bitten, zu flehen. Und nach 400 Jahren Sklaverei gebrauchte Gott Mose, um seine Rettungsaktion einzuleiten. Und in interessanter Weise war es nicht so, Gott führte das Volk Israel aus Ägypten und dann war alles eitler Sonnenschein. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann freuen sie sich noch heute an ihrer Befreiung. Müsste man eigentlich denken. Wisst ihr, das Gute an Hollywood-Filme ist oder das Schlaue ist, die Sätze nach so einem Highlight-Auszug und gegen Pharaos Mannschaft tot und dann kommt das große Ende und Grimms Märchen würde sagen, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie im verheißenen Land nur heute. Und manchmal liegen wir dieser Illusion auf, die uns Hollywood da vorgaukelt, die Filmindustrie, dass damit ein Happy End einhergeht. Es gibt ein Happy End, aber halt eben erst am Ende. Der Weg aus der Sklaverei war ein beschwerlicher Weg. Anfangs wollten die Sklavenhalter die Israeliten nicht ziehen lassen. Dann lauerten Gefahren, Hunger, Verlockungen. Und während dem Ganzen die Frage, ist es wirklich besser, hier in Freiheit zu verenden, oder wäre es nicht besser, in der Sklaverei zu bleiben, aber genug zu essen und zu trinken und irgendwie auch zu wissen, wo man hingehört? Es war ja auch damals in Amerika, als die Sklaverei abgeschafft wurde, Nord- gegen Südstaaten miteinander gekämpft haben, für viele Sklaven auf diesen Baumwollplantagen der reichen der Südstaatler war so, für die war es keine Perspektive, in Freiheit zu kommen. Es war keine Perspektive, die irgendwie gut ist. Sie wussten, gut, ich habe zwar einen willkürlichen, je nachdem wie gut oder wie schlecht der Farmherrscher war, hatten sie genug zu leben und einigermaßen vernünftige Arbeitsbedingungen. Aber in Freiheit zu kommen bedeutete gleichzeitig, alles zu verlieren. Seinen Job, sein Auskommen und zu sagen, besser keine Menschenwürde als kein Leben. Das war für viele ein Grund, warum sie weiterhin oder eben für manche bedeutete es, ich wechsle das Sklavengewand gegen eine Soldatenuniform und versuche zu kämpfen und bleib da als, wir würden heute sagen, als Bauernopfer auf der Strecke. Ich habe für eine tolle Sache gekämpft, aber dann wäre ich doch lieber noch unter der Willkür meines Sklavenmeisters noch ein paar Jahre auf dem Baumwollfeld gewesen. Ist es wirklich besser, aus der Sklaverei zu kommen? Und die ganze Bibel hindurch lesen wir, wie Gott immer wieder sagt, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt hat. Vergesst nicht, was der Herr euch Gutes getan hat. Und das ist ja bei dieser ganzen Wüstenwanderung immer wieder, was die Israeliten vernachlässigt haben. Hat Gott sie nicht versorgt mit Manna? Hat Gott sie nicht versorgt mit frischem Wasser? Hat Gott nicht gemacht, dass ihnen die Kleider nicht zerschlissen? Und die sind ja auch mitgewachsen, die Kleider. Alles nachzulesen in 2. Mose. Wie Gott sich immer wieder zu diesem halsstarrigen Volk gestellt hat und bis heute, das Wort Gottes lebendig ist, vergesst nicht, was er euch Gutes getan hat und wie er euch aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt hat. Und wenn, um bei unserem Titel zu bleiben, wie lebten die Israeliten befreit, komme ich zu der ernüchternden Erkenntnis, sie lebten eigentlich ziemlich schlecht als Befreite. Sie klagten Gott an, sie klagten ihre Führer Mose und Aaron an und sie waren ständig unzufrieden. Friedrich Nietzsche, der deutsche Philosoph und Schriftsteller, hat in seinem Buch, als er sprach, Zarathustra, ein Buch für alle und keine, das hat er 1983 irgendwann geschrieben, 1883, und der schreibt da drin, ich würde ja gern an die Erlösung glauben, wenn die Erlösten nur etwas erlöster aussehen würden. Ich würde ja gern an die Erlösung glauben, wenn die Erlösten nur etwas erlöster aussehen würden. Und ich bin mir sicher, er hat nicht auf die Juden, die in der Wüste gewandert sind, geblickt, sondern auf die Menschen um sich herum, denen scheinbar Gott und Kirche sehr, sehr wichtig war. Und wenn wir nur uns anschauen, also uns angucken, uns geht's ja weniger, oder wir sind ja weniger aus der klassischen Sklaverei befreit oder aus dem klassischen Gefängnis, das uns hindert, frei zu leben. Und doch sind viele Menschen nicht frei. Die Bibel benutzt den Begriff versklavt in Sünde. Sünde bedeutet, ich nehme eigene Definition, Kurzfassung, Sünde bedeutet, Dinge tun zu müssen, die Gott nicht ehren und anderen Menschen und mir selber schaden. So können wir Sünde definieren. Sünde bedeutet, Dinge, die Gott nicht ehren und anderen Menschen und mir schaden. Man könnte es auch so in offensichtliche Sünden so als Kategorie geben. Offensichtliche Sünden wären Kriminalität, Raub, Körperverletzung, Betrug, Steuerhinterziehung, Menschenhandel, Prostitution, danke, seid dabei. Und so weiter, die Liste ist ja nicht erschöpflich, was da alles drunter fällt und was uns versklavt. Und dann gibt's aber auch noch so verborgene Dinge, die uns gefangen halten. Verlustängste, Versagensängste, Menschenfurcht, Zwänge aller Art wie Waschzwang, Essstörung, Bulimie, selbstverletzendes Verhalten wie Ritzen, Haare ausreißen bis hin zu permanenten Selbstmordgedanken. Dinge tun zu müssen, die Gott nicht ehren und anderen Menschen oder mir selber schaden, ist Sünde. Und ob du es glaubst oder nicht, um wirklich frei zu sein, brauchen wir einen Befreier. Und ohne den Befreier wird die beste Therapie nicht nachhaltig helfen. Wir wissen es, dass Münchhausen sich wohl erfolgreich aus einem Matschloch an seinem eigenen Schopf herausgezogen hat. Ich hab's auch probiert. Ich war am Freitag auf einer Hochzeit von einer sehr guten Freundin von der Dani, unsere Trauzeugin, und die hat einen Mann geheiratet, dem sein Gesicht hat wirklich sehr viel Platz gebraucht. Sein schönes Gesicht. Er hat es auch probiert, sich selber aus dem Schlamassel herauszuziehen. Und irgendwo denken wir immer wieder, dass es klappen könnte. Nochmal, ob du es glaubst oder nicht, um wirklich frei zu sein, brauchst du einen Befreier. Ohne den Befreier wird die beste Therapie nicht nachhaltig helfen. Galater 5, Vers 1. Sagt Paulus, so hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Wenn ich frei bin, kann ich denn also nicht tun und lassen, was ich will? Wenn ich frei bin, kann ich da nicht tun und lassen, was ich will? Paulus sagt hier, sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Paulus meint es in dem Zusammenhang, Kontext, dass er ja zu den Juden schreibt, die versucht haben, eingangs mit der Beschneidung am dritten Tage nach der Geburt bis hin zu allen Regeln einzuhalten, die manchmal nicht nur biblisches Gesetz, sondern einfach menschlich hinzugefügte Regeln und Formen sind, um Dinge so zu machen, dass man vor Gott bestehen kann. Und er sagt, lasst euch nicht wieder unter Gesetz versklaven. Ich würde es jetzt aufweiten, ohne den Wahrheitsgehalt hier zu schmälern, worauf es hier ankommt. Aber lasst euch nicht wieder unter irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, Gesetzlichkeiten, Dinge versklaven, die uns nicht frei halten wollen. Und sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt. Frei bleiben, das hat was mit zu tun. Du und ich, wir können jederzeit entscheiden. Also ich bin mal der Meinung, dass viele von uns sich dafür entschieden haben, ich möchte raus aus dem bisherigen Leben, rein in ein neues Leben. Das wäre zu vergleichen mit dem Volk Israel, raus aus Ägypten, aus der Sklaverei, rein in das verheißene Land. Aber auf dem Weg dahin hat jeder von uns jederzeit die Chance zu sagen, der Weg ist mir zu blöd. Ich würde gern wieder zurück. War doch eigentlich besser vorher. Paulus sagt hier, sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt. Galater 5. Der nächste Vers, wir hatten jetzt den Vers 1 und jetzt möchte ich Vers 13, Vers 14 noch lesen, Galater 5, heißt, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugehen, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Wie genial ist doch dieser Zuspruch, wir sind echt für ein befreites Leben berufen. Aber dann grenzt es gleich Paulus wieder ein und sagt, nicht in der Freiheit euren sündigen Neigungen nachzugehen. Ihr wisst ja, Gnade, so nach dem Motto, Jesus, bitte vergib mir, dass ich in der Vergangenheit Menschen umgebracht habe, Menschen geschädigt habe zu meinem eigenen Vorteil. Und Herr, ich danke dir, dass deine Gnade so groß ist, dass ich da aber von meinem Lebensstil nichts verändern muss und deine Gnade trotzdem weiter gilt. Nee, das funktioniert so nicht, sondern es heißt, ihr seid zur Freiheit berufen, nicht in der Freiheit euren sündigen Neigungen nachzugehen, sondern in der Freiheit einander in Liebe zu dienen. Und dann Vers 14, denn das ganze Gesetz lässt sich in dem einen Wort zusammenfassen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt. Wir sind auf dem Weg als begnadigte Menschen in dem Prozess des Freiwerdens. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass so offensichtliche Dinge wie Kriminalität, Raub, Körperverletzung, Betrug, Steuererziehung, Menschenhandel, Dinge, die so nach außen andere vor allem schädigen, dass wir die relativ leicht lassen können. So ist es doch bei den verborgenen Dingen, die vielleicht schon auch manchmal dann offensichtlich werden, wie Verlustängste, Versagensängste, Menschenfurcht, Zwänge, alle Art, wie zum Beispiel Waschzwang, Essstörung, Bulimie, selbstverletzendes Verhalten wie Ritzen, Haare ausreißen oder eben den Selbstmordgedanken. Aus diesem Gefängnis, aus dieser Depression, aus dieser Not heraus gehört dir auch der Zuspruch Jesu, der sagt, ich möchte nicht nur, dass du sagst, ich bitte dich, mir die Sünden zu vergeben und mich in die Ewigkeit zu retten, sondern nimm mich an die Hand, dass ich mehr und mehr aus den eigenen Gefängnissen meines Lebens herauskomme. Kann ja Unvergebenheit und so weiter mit drin sein. Warum möchte das Jesus? Damit es dir besser geht. Damit es dir wohl geht, damit du und ich ein befreites Leben leben können. Um jetzt zurück zu einem Fußballstar zu kommen, würde man einen Fußballkerl so interviewen, nehmen wir jetzt mal einen Philipp Lahm, oder was schätzt du an deinem Beruf und vor allem an den Millionen, die du verdienst? Und dann wird er sagen, ein Leben in Freiheit, dass ich eigentlich tun und lassen kann, was ich will. Das empfindet er als frei. Und dann gucke ich mir das an und sag mir, hey Philipp Lahm, erzähl mir doch keine Märchen, du darfst doch gar nicht tun und lassen, was du willst. Weil, wenn du Dinge tust, die deine eigene Leistungsfähigkeit schmälern, dann bist du ganz schnell weg vom Fenster. Wenn du Dinge tust, wie zum Beispiel dich nicht an die Fußballregeln zu halten, an die Anweisungen des Schiedsrichters, dann bist du die längste Zeit auf dem Platz gewesen. Wenn du Dinge tust, die mit unserem deutschen Gesetz nicht übereinstimmen, dann bist du ganz schnell im Gefängnis, fragt Uli Hoeneß, der kann dir das bestätigen. Das heißt, er empfindet es als frei zu sein und tut sich freiwillig unter ein Reglement bringen, wo er sagt, wenn ich in diesen Regeln mich verhalte, dann erlebe ich eigentlich ein Maximum an Freiheit, inklusive dem, dass ich sagen kann, in der wenigen Urlaubszeit, ich kann wie Crow singen wird, Frühstück auf Hawaii und Surfen in Skandinavien, keine Ahnung, wie das bei dem Song nochmal ist. Das empfindet er als Freiheit, sich das Auto zu kaufen, das er will. Wobei, ich glaube, da tut der Sponsor sich ein bisschen dagegen stellen. Frei sein bedeutet nicht, sich nicht an Regeln zu halten, sondern sich freiwillig auch unter gute und gesunde und entsprechende Regeln einzubringen. In dem Wissen, du und ich, wir können doch eigentlich machen, was wir wollen. Also wenn wir bereit sind, für die Konsequenz trotzdem auf uns zu nehmen. Hebräer 9, Vers 14 und 15 heißt es, Hebräerbrief 9, 14 und 15 schreibt der Autor, wie viel mehr kann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Er befreit unser Gewissen, das heißt dort, wo das Gewissen dir ein schlechtes Gewissen macht. Ob begründet oder unbegründet, ist es so, dass der Befreier, der uns nicht nur das ewige Leben verheißt, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, sondern der uns auch aus diesem sündigen Verhalten raus in ein befreites Leben hinein verhelfen möchte, er spricht dich frei, dort, wo du dich anklagst, dort, wo ich mich anklage, mit Versagen, mit Ängsten, mit Zwängen. Da spricht Gott Freiheit hinein. Er spricht dich frei. Er klagt dich nicht an für Dinge, für die wir den Tod verdient hätten. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Aus diesem Grund, Vers 15, ist er der Vermittler eines neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen, damit alle, die dazu berufen sind, das ewige Erbe empfangen können, das Gott ihnen versprochen hat. Denn Christus starb, um sie von der Strafe für die Sünden zu befreien. Es ist ein Schritt, Jesus um Vergebung der Sünden zu bitten und ihn als Retter aufzunehmen und dadurch Rettung und Befreiung zu erleben. Es sind aber täglich neue Schritte zu machen, um im Alltag frei zu werden und auch frei zu bleiben. Ist nicht so, Schalter umgelegt. Wie freuen wir uns, wenn Leute sagen, bis ich Jesus kennengelernt habe, war ich Kettenraucher und dann kam Jesus in mein Leben und tschakka, jetzt bin ich frei. Nie mehr, kein Nikotin, aber kein Verlangen mehr. Das hört sich toll an, für den freue ich mich. Aber ich weiß um den anderen, der täglich neu die Lust verspürt zu sagen, jetzt wird's mir wirklich, wie ich sagte mal, ich habe mal gejobbt da beim E-Strichleger Und er hatte ständig eine Zigarette im Mund und eine Zeit lang musste er da den Estrich im glatt ziehen. Und dann sagt er irgendwann, hey, schmeiß mal eine Kippe rum, mir wird so langweilig ums Maul rum. So, weil dieses Gefühl so, jetzt wär's doch toll. Das ist ein Kampf, der zu kämpfen ist. Okay, da, für viele von uns ist es vielleicht nicht das das Problem, sondern es sind andere Dinge. Abends zu sagen, ich gucke jetzt nicht noch verschiedene Sachen im Fernsehen an, die mir schaden, oder finde den Ausschaltknopf nicht. Es sind Dinge, wie ich mit meinem Ehepartner umgehe. Was sind die Aussprüche über und an meine Kinder heran? So viele Dinge, wo es jeden Tag neue Schritte zu machen gibt, um im Alltag frei zu werden, aber auch frei zu bleiben. Und wir sind täglich neu herausgefordert, uns zu entscheiden, jammern wir oder danken wir? Es wird aber nur das Danken helfen, um im Vertrauen mit Gott vorwärts zu gehen. Und jetzt, ich mag das natürlich auch ein bisschen einschränken, es macht natürlich keinen Sinn, so eine heuchlerische Dankbarkeit, wenn dir doch jeder ansieht, wie du am Leiden bist und dann so ein freundliches Grinsen aufsetzen, so ein gequältes, oh, danke Jesus, mit deiner Hilfe schaffe ich es denn doch, und du merkst, der leidet echt. Was wir neutestamentlichen Christen oder wir die Christen in der heutigen Zeit immer wieder verlernt haben, das ist, weißt du, dass du vor Gott echt klagen darfst? Wenn du es nicht glaubst, lies die Psalmen. Lies die Psalmen, was da an Klage, an Weinen, an Resignation, an Hoffen, da kommen Dinge raus wie kann's denn sein, du Gott, dass ich versuche, ein gerechtes Leben zu leben und der Gottlose, dem geht's besser wie mir? Wie kann es denn sein, dass sich die Feinde, die sich mir entgegenstellen, stärker sind und dass sie mir meine Familie rauben wollen und dass sie... Und wir dürfen vor Gott da echt klagen. Und jetzt ist es so, ihr kennt es vielleicht, sagt man auch manchmal irgendwo bei irgendeinem Verkaufsgespräch, um was es geht. Angenommen, Auto willst du kaufen, dann sagen die, sind Sie zufrieden mit Ihrem Auto? Sagen Sie es Ihren Freunden. Sind Sie nicht zufrieden mit Ihrem Auto? Sagen Sie es uns. Mir für jedes andere auch. Sind Sie zufrieden mit unserem Lokal? Sagen Sie es Ihren Freunden. Sind Sie nicht zufrieden? Sagen Sie es uns. Ich denke, das Prinzip ist richtig. Bist du zufrieden mit Gott? Sagst den anderen, bist du unzufrieden mit Dingen in deinem Leben? Wem sagst du es? Habe ich eigentlich gerade das falsch gesagt? Sind zufrieden mit Gott? Sagst den anderen? Gibt es in deinem Leben Herausforderungen? Dann sagst Jesus. Und sag es im Beisein, manchmal vielleicht von Menschen, im Vertrauen, nicht um sich auszujammern und bauchgepinselt zu werden, sondern dass Menschen mit dir zusammen den Weg gehen, sagen, komm, wir bringen das vor Gott und wir bitten ihn, dich neu dort hier in diese Freiheit hineinzuführen. Lukas 4, Vers 18, damit habe ich begonnen, damit möchte ich schließen, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden, dort, wo du dich eigentlich arm im weitesten Sinne fühlst, nicht ausreichend versorgt, benachteiligt und so weiter, eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene im weitesten Sinne, ob es Gefangene in der eigenen Angst, Gefangene in den eigenen Begrenzungen, Gefangene in den Festlegungen von anderen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei gelassen werden. den Blinden im weitesten Sinne, blind in Form von Tomaten auf den Augen, nicht die Perspektive, nicht das Ende des Tunnels zu sehen, nicht die Verheißung Gottes, den Blinden, dass sie sehen und erkennen können, und den Unterdrückten, dass sie befreit werden, unterdrückt im weitesten Sinne. Vielleicht leidest du unter deinem Ehepartner, unter deinem Chef, unter deinen Eltern, unter deinem Nachbar. Wie kann uns manchmal ein Nachbar so das Leben zur Hölle machen? Da hast du das schönste Anwesen und denkst, wäre noch besser, wenn der mir nicht ständig das Leben schwer machen würde. Wenn der mich nicht unterdrücken würde. Der Geist des Herrn ist auf mir, den Unterdrückten im weitesten Sinne einen Perspektivenwechsel und eine Freiheit zu geben. Und ich freue mich, dass auch das ein Ausspruch sein kann, den ich einfach so nochmal in unsere Gemeinde hineingeben möchte. Auszurufen, dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Befreit leben hat was damit zu tun, im Danken den Prozess der täglichen Entscheidung. Ich jammer nicht, ich danke und ich stelle mich nicht auf, ich nehme nicht die Lügen, die der Teufel mich niederdrückend glauben lassen möchte, sondern ich glaube der Wahrheit Gottes und den Aussprüchen Jesu. Das mit Segen, das mit Leben belegt wird und das mit Kraft belegt wird. In Jesu Namen. Amen.